herzlich willkommen zum Podcast Zwischen Kopf und Kreide. Heute, wie immer, habe ich natürlich wieder einen ganz besonderen Gast. Es handelt sich um Bob Blume, denn wenn es ums Thema Schule geht, dann kommt man an Bob Blume einfach nicht vorbei. Er ist Bildungsbotschafter und ja, das eben aus dem Grund, weil er ganz, ganz viele verschiedene Tätigkeiten auch vereint. Er ist zum Beispiel Lehrer, Blogger, Podcaster, Keynote-Speaker und auch eben Mensch und hat schon mit ganz, ganz vielen Menschen über Bildung gesprochen, aber wird nicht müde, es weiterhin zu tun und ja, versucht eben eine Veränderung zu initiieren. Und ich habe mich eben gefragt, was ist Bob eigentlich für ein Mensch? Wie ist sein Werdegang und was hat ihn dazu motiviert, sich so vielfältig für das Thema Bildung stark zu machen? Ja, und darum geht es. Und es geht eben auch darum, was Bildung eigentlich wirklich ausmacht und wieso das Warum beim Lernen so entscheidend ist. Ich hoffe, es macht euch Spaß und es macht euch genauso viel Spaß, wie es mir Spaß gemacht hat. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, dann begrüße ich dich ganz herzlich, Bob, zum Podcast Zwischen Kopf und Kreide. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass das geklappt hat.
Hi.
Und würde dich jetzt erstmal fragen, als Einstieg, wo ordnest du dich ein, zwischen Kopf oder zwischen Kreide?
100% Kopf. Also ich bin gerade auch mehr ein Denken ist gerade viel meine Arbeit geworden. Ich meine, für jede Lehrkraft ist Denken ja Arbeit irgendwie. Wenn man sich überlegt, wie kann man Inhalt den Schülerinnen und Schülern zugänglich machen, im besten Fall lernt man ja selber auch noch dazu. Aber dadurch, dass ich gerade ja so ein bisschen tausendsassermäßig unterwegs bin, bin ich sehr kopflastig und deshalb reibe ich auch allen unter die Nase, dass ich gerade so viel Sport mache, weil ich das über, man muss fast sagen, viele Jahre nicht geschafft habe. Und merke aber, dass ich das brauche, weil sonst habe ich tendenziell auch das Potenzial, mich in meinen Reflexionen zu verfangen. Und das ist immer ungünstig.
Und was hat da dazu geführt, dass du gesagt hast, es geht jetzt, wenn es vielleicht in anderen Momenten nicht ging?
Ich bin tatsächlich bei ganz vielen Dingen, die ich mache, ein merkwürdiger Bauchmensch. Das war aber jetzt ja zwischen Kopf und Kreide nicht so richtig gefragt. Ne? Also ich bin das Gegenteil von dem, was man Stratege nennen kann, sondern es ist oftmals so, dass ich mache, ausprobiere und gucke, wie es ist und erst dann spreche ich drüber. Also ich bin nicht so jemand, der sagt, boah, ich habe mir jetzt echt vorgenommen, dies und das zu machen. Sondern ich mache einfach. Ehrlich gesagt ist auch so mein erster Podcast entstanden, so ist das Bloggen entstanden, so ist mein Instagram-Account entstanden. Mittlerweile gibt es Leute, die sagen, das hat alles strategisch geplant und so. Und dann denke ich immer, also ihr überschätzt mich echt maßlos. Ich habe halt einfach gemacht. Ne? Und ich weiß nicht, am 6. Januar, ich bin auch gar nicht so ein Vorsatzmensch, aber habe ich gedacht, ich gehe jetzt hin. So. Und am nächsten Tag habe ich gesagt, so, und jetzt gehe ich nochmal. Und dann bin ich einen Monat lang jeden Tag gegangen und dann dachte ich, läuft. Und dann habe ich weitergemacht.
Ja, das ist doch schon mal gut. Routinen, die sich einschleichen, oder?
Ja, voll. Ja. Ich meine, es ist ja oft so, ne? Man hat also das ganze Leben erscheint durchgetaktet und ist es natürlich auch über einen Stundenplan und so weiter. Aber auch bei Dingen, die wir uns vornehmen. Ich müsste mal wieder mich mit meinen Freunden treffen. Ich müsste mal wieder ein Buch lesen und nicht in Instagram-Reels versinken. Ich müsste mal wieder und so. Das sind alles Entscheidungen. Man hat Zeit nicht, man nimmt die sich. Und letzten Endes wissen die meisten auch, dass das in Anführungsstrichen eine Ausrede ist. Da will ich nicht in Abrede stellen, dass zum Beispiel so ein Reel oder so am Abend oder die Netflix-Serie oder was auch immer erstmal einfacher scheint. Nur ich kenne das zumindest von mir selbst und ich weiß nicht, ob man das übertragen kann, aber ich gehe gerne wandern. So. Und wenn man wandert, dann hat man ja am Ende so einen ganz wundervollen Blick. Und übrigens, und wenn man was isst, dann schmeckt das auch ganz fantastisch. Wenn man denselben Weg mit dem Auto hochfährt, dann ist es einfach nicht mehr so schön. Ja? Und das versuche ich gerade irgendwie für mich nochmal auch so raus. Also so zu leben, also mir die Zeit zu nehmen und einfach zu machen. Hört sich ein bisschen merkwürdig vielleicht an und ist auch gar nicht so einfach, aber ich versuche es wirklich.
Dass das für mich sich merkwürdig anhört, ist so, wie schaffst du es dann noch andere Dinge zu machen? Weil du machst ja einfach unheimlich viel. Also wie funktioniert das überhaupt, dass du dir dann noch die Räume nimmst, darüber nachzudenken, was mache ich jetzt anders oder wie bekomme ich irgendwie mehr von dem, was du brauchst?
Naja, ich glaube, das hat gerade damit zu tun, dass ich, also wir hatten es ja gerade darüber, ich arbeite ja gerade Teilzeit, das ist ja kein Geheimnis. Und der andere Rest ist unabhängig davon, dass das verschiedenste Dinge sind, haben also zwei Seiten. Die eine Seite ist, und das ist ja auch der Grund, warum ich das mache und auch mehr mache, ich liebe es einfach. Also, es gibt nichts, was ich lieber tue als schreiben. Nichts. Aber um schreiben zu können, muss man, also was heißt muss, sollte, weiß ich nicht, aber muss man auch lesen, man muss sich mit Leuten unterhalten, man muss in die Natur gehen, es funktioniert sonst nicht. Also keiner kann ja sich hinsetzen und einfach die Welt neu erfinden. Also so, das heißt, das ist irgendwie auch Teil meines Berufs. Und auf der anderen Seite hat das natürlich auch eine Kehrseite, weil erstens habe ich auch Phasen, wo mir die Kreativität abhanden kommt. Also man kann mich immer zwingen, ja, das kann ich mittlerweile. Du könntest sagen, also wenn ich einen super unkreativen Tag habe und du sagst, ich zwing dich jetzt dazu, über die Kultusministerkonferenz zu schreiben, dann kann ich das. Aber dann fließt es nicht. Es strengt mich mehr an. Also so, aber eine richtige Kehrseite der Sache ist, dass ich in Teilen jetzt mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Und wenn man das macht, ist das natürlich wundervoll, weil es Spaß macht. Aber dann hat man sozusagen nicht mehr diesen Retreat, diesen Rückzugsort, ne? Dann muss man sich wieder neu suchen. Deshalb singe ich jetzt wieder und spiele Gitarre, weil das eine Sache ist, wo ich nichts anderes machen kann. Also ich kann nicht, wenn ich ein Buch lese, denke ich dann manchmal so, oh Mann, das könnte ich hier einbauen. Und wow. Und dann wird jemand zitiert. Und ich, boah, das könnte ich auch noch lesen. Und hinsetzen, Gitarre spielen, ist einfach nur Dasein im Moment. So. Und das ist was ich immer wieder versuche. Ich versuche das so oft, dass ich es mir auf den Arm geschrieben habe, schreiben lassen habe, alles ist jetzt. Für die ZuhörerInnen, ich halte es jetzt gerade hier in die Kamera, weil ich es manchmal vergesse. Ich glaube, wir alle vergessen das auch manchmal. Ja? Man denkt immer so, oh, wann ist das nächste Wochenende? Wann ist der nächste Urlaub und so. Und dieses im Moment sein ist halt schwierig. Ich weiß nicht, ist jetzt irgendwie ein philosophisches Gespräch zwischen uns, aber ich glaube, dass. Weißt du, ich werde oft gefragt, wie weißt du eigentlich, ob du was bewirkst? Und die wirklich größte Antwort ist, ich weiß es nicht. Also natürlich schreiben mir das Leute und ich freue mich. Aber das kann ja immer nur ein kleiner Teil sein. Aber wenn sie es tun und sagen, weiß nicht, ich habe dir zugehört irgendwo bei einem Vortrag und so, und ich habe neuen Mut gefasst und irgendwie die Perspektive gewechselt und jetzt macht mir meine Arbeit mehr Spaß und so. Das ist einfach großartig. Wirklich. Und da ist es mir dann auch relativ egal, weil, ne, kommen ja dann auch Leute, also mir ist es eigentlich egal, ob jemand nur denkt, dass ich den kleinen Schubser gegeben habe oder ob ich es wirklich habe. Weil der Effekt ist ja derselbe. Und, ne, das kenne ich auch einfach von mir. Ich jetzt, weiß nicht, nicht unbedingt nur von Vorträgen, aber zum Beispiel, ich habe zwei ganz wundervolle Freunde, die ich sehr, sehr lieb habe. Und wenn ich mit denen spreche, dann erscheint die Welt manchmal einfach in anderen Farben. Also ich so. Ja, und das ist so viel irgendwie, ne? Und dann sage ich auch immer, und deshalb ist es auch nicht so schlimm, wenn man muss nicht immer alles anders machen oder so. Aber eine Sache für sich zu ändern, an einem Schräubchen zu drehen, kann ja echt schon dazu führen, dass der Tag besser ist. Und wenn der nächste Tag auch besser ist, dann. Ja, dann, wir kennen das alle, wenn man mit Menschen zu tun hat, dann hat die eigene Haltung ganz, ganz viel Auswirkung auf alle anderen. Ja? Und ich hatte das früher so, ich war immer transparent mit meinen Schülerinnen und Schülern, aber die Transparenz hat dann auch dazu geführt, dass ich gesagt habe, ey Leute, ich bin heute so schlecht gelaunt, das hat nichts mit euch zu tun, aber ey, ich habe echt eine kurze Lunte. Das ist auf der einen Seite nett, auf der anderen Seite ist es auch gemein, weil es eigentlich nur der Hinweis ist, dass ich in meiner Machtposition so. Und dann habe ich manche Ich weiß nicht, also sozusagen immer mal wieder so eine Kleinigkeit geändert und ey, ich habe das so gut wie abgestellt. Das ist total krass. Also ich habe das abgestellt. Ich bin nicht mehr, also ich habe so dieses Reizbare oder dieses Genervte oder so abgestellt und ja, geht's mir echt besser.
Aber was hast du abgestellt? Also wie hast du es, was hast du hinbekommen? Und ist es überhaupt notwendig, es hinzubekommen sozusagen? Oder wäre es nicht auch okay, wenn du halt wirklich ja sagst, mir geht's heute nicht gut? Weil damit
Nee, nee,
begibst du dich ja
voll.
im Grunde auch auf, ne, Augenhöhe und
Nein, das würde ich ja auch weiterhin so machen. Ne? Also die Augenhöhe, die ist mir ja sowieso wichtig. Ich
ja.
sage übrigens auch auf Augenhöhe immer, ihr geht mir heute gerade tierisch auf den Piss, also jetzt in der 10. Klasse, in der 5. vielleicht nicht. Aber also das sind ganz unterschiedliche Dinge, die sich verändert haben. Was ich zum Beispiel, ich habe ja einen Podcast mit Katja Saalfrank und der eine oder andere. Ich muss immer in den Kommentaren jetzt rumdiskutieren. Ist die Supernanny und die stille Treppe war Kindeswohlgefährdung und so. Und das Ding ist, das ist einfach 15 Jahre her oder so. Und die hat ein wahnsinnig tolles Buch geschrieben zur Beziehungsorientierung. Ich habe das vorher gelesen, bevor ich zugesagt habe und das von Matze Hilscher übernommen habe. Und ich spreche natürlich viel mit der. Und da geht es vom Kleinkind bis ins Pubertätsalter. So. Aber da gab es eine Sache. Eine einzige, und die habe ich dann aber natürlich häufiger gehört, weil das immer wieder eine Rolle spielt, das war das sogenannte Eisbergmodell. Da ging es darum, dass wir bei Kindern, aber natürlich auch grundsätzlich, immer nur ein Verhalten sehen. Und auf das Verhalten reagieren wir dann. Aber unter jedem Verhalten, und das Verhalten kann ganz unterschiedlich sein, das kann kratzen, beißen, schreien sein, aufstampfen, Unverschämtheiten und so. Und darunter liegt eine Emotion. Das sind dann gar nicht mehr so viele Sachen. Das kann Wut sein oder Trauer oder Freude natürlich auch. Und darunter liegt ein Bedürfnis. Und sowohl die Emotionen als auch das Bedürfnis, das können wir erstmal nicht sehen. Und die Erkenntnis daraus ist in gewisser Weise zunächst mal nur, dass das Verhalten, das wir als einziges interpretieren können, auf uns beziehen. Und wenn wir das häufig machen und wenn wir das viel machen, kann das dazu führen, dass wir irgendwann, also insgeheim natürlich denken, boah, du kleines Arschloch. Ja, und jetzt zeige ich es dir. Und dann kommt eine Sanktion oder wie auch immer. Und zwar nicht, weil wir Kinder hassen oder was auch immer, sondern weil wir auch angefasst sind von dem, wieso erlaubt er sich wieder. Und das war eine Sache, und das hört sich mal so einfach an, ist es gar nicht, ja. Dann Daniel Kahneman, der das Buch geschrieben haben, hat schnelles Denken, langsames Denken. Der sagt selber, dass sozusagen bestimmte Effekte, selbst wenn man sie versteht, dauert das total, bis man das in eine Haltung überführt. Also das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das könnte man verstehen und denken, ah ja, stimmt, du hast recht. Und dann stehst du wieder in der Klasse, ist die 7. Stunde, jemand geht dir auf die Eier und du sagst ja, jetzt halt aber, weiß nicht. Und also das heißt immer, das dauert. Aber als ich das Gefühl hatte, das war fertig, hatte ich das, also hatte ich irgendwie eine andere Haltung. So, dann ist mir jemand total auf den Keks gegangen und dann konnte ich aber sagen, Aaron, merkst du jetzt selbst, oder? Oder, ne, wenn was stimmt, ist es so, sollen wir kurz drüber sprechen, so. Und jetzt ganz ehrlich, also ich war nie so ein Hitzkopf, so. Ich bin ja nicht reingerast und habe rumgeschrien oder so. Sondern es ist eher so, ich weiß nicht, ob der eine oder andere das kennt. Ich hatte manchmal das Gefühl, meine Woche und meine Haltung besteht, oder ich bin wie so eine Zwiebel. Und wenn die ersten Seiten ab sind, dann werde ich auf einmal viel empfänglicher für alles, was mir nochmal krass auf den Keks geht. Und dann war ich manchmal so, dass ich echt am Mittwoch dachte, so, boah, wie soll ich jetzt den Donnerstag noch? Und freitags war es echt so, ich bin nach Hause gekommen, ey, ich war tot. Ich hatte manchmal das Gefühl, was soll ich machen? Es ist jetzt. Was weiß ich, ich erfinde jetzt was, weil ich habe freitags auch immer noch Theater AG und aber sagen wir mal, es ist jetzt 15 Uhr, ich kann jetzt nicht ins Bett gehen, aber ich fühle mich so, als müsste ich jetzt eigentlich bis Sonntag durchschlafen. Und deshalb ist das, was ich gerade eben gesagt habe, nichts im Sinne von, das muss man so machen, aber ich glaube, eine der großen Versäumnisse des Studiums und der Lernensausbildung und so weiter und so fort ist, dass man nicht automatisch Werkzeuge mit auf den Weg bekommt, wie man diese unfassbar komplexe, komplizierte Aufgabe für sich verarbeiten kann. Man muss die ganze Zeit Entscheidungen treffen. Ich könnte es mal hier kurz, ruhig, bitte, was, wie, nochmal, bam, bam, so, dann gehst du raus, dann kommt der Kollege, sag mal, können wir ganz kurz mal über Anna sprechen, bam, 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 bam. So, und nach 6 Stunden, manchmal schon vorher, und nach 8 sowieso, kommen ja manche nach Hause und können nicht mehr. Und das ist ein Riesenversäumnis, weil das kann man aushalten ein paar Jahre. Aber jeder kennt, glaube ich, Kollegen, die dann irgendwann wortwörtlich umkippen. Und das ist scheiße. Und deshalb ja, bin ich froh, dass ich, wie soll ich sagen, auch durch die Gespräche, die ich in den Podcasts, also kein Mensch kann alles, was er hört, sofort eins zu eins in sein eigenes Handeln übertragen. Geht nicht. Aber wenn man ab und zu mal so eine Kleinigkeit, und dann merkt man so, hey, mir geht's jetzt besser damit. Das ist halt einfach wunderbar.
Das heißt, durch deine Podcasts, durch die Gespräche, die du führst, durch die Bücher, die du liest und dann die Umsetzung in der Klasse, würdest du sagen, oder in Beziehung allgemein, würdest du sagen, hat sich dann deine Haltung so verändert, dass du anders mit Stress oder mit den Belastungen, die eben dieser Lehrerberuf mit sich bringt, dann anders umgehst?
Also auf der einen Seite würde ich sagen, ja, der ein oder andere hat ja zugehört, dass ich in Teilzeit bin. Also wenn ich jetzt gerade im vollen Deputat wäre, weiß ich nicht, ob ich das sozusagen trotzdem genauso machen würde. Das ist immer schwer übertragbar, aber also ich kann zum Beispiel schon mal sagen, der Grund, warum ich weniger Stunden gemacht habe, war ja, dass als ich mein erstes großes Publikumsbuch geschrieben habe, hatte ich gleichzeitig volles Deputat, bin nach Hause gefahren und habe dann angefangen, Interviews zu führen. Also das geht nicht lange gut so. Und also und mir ging's auch wirklich richtig, richtig schlecht. Ich kann irgendwelche Tweets raussuchen, wo ich geschrieben habe: Mein Buch ist auf Platz 27 der Spiegel-Bestsellerliste gelandet. Ich freue mich so. Ich habe mich null gefreut. Null habe ich. Ich hab nur gedacht so, boah, ey, ich brauche so. Aber was stimmt ist, also ich habe mal an anderer Stelle gesagt, ich habe ein 10-jähriges duales Studium hinter mir. Und zwar nicht nur wegen den Podcasts, sondern durch die Schreiberei auch auf dem Blog, ne? Das mache ich ja seit, ich weiß nicht, seit 14 Jahren. Am Anfang so ein bisschen bauchig, dann immer mehr so ein bisschen auch mit Literatur und so. Und ich glaube, deshalb, also geht ja auch nicht anders. Also so viele Refis zum Beispiel sagen, ey, diese ganzen Theorien, die braucht man noch gar nicht. Und ich verstehe das. Aber das zu denken, dass man die gar nicht braucht, hat auch damit zu tun, dass man sie, wenn man sie dann brauchen könnte, sie schon wieder vergessen hat. Der Bezug ist einfach gar nicht da. Und manche Theorien sind echt praktisch. So. Und da habe ich mich natürlich sozusagen eher zufällig, eher hobbymäßig mit beschäftigt dann. Und dann ist es so, wie du sagst, genau. Dann habe ich manchmal das Gefühl, boah, ey, ich habe jetzt echt eine Sache mitgenommen, die kann ich direkt umsetzen und mal in mich reinfühlen, ob ich mich dann besser, ob es besser geht, ja. Genau.
Jetzt hast du schon Theorien angesprochen. Was hat dazu geführt? Gab es vielleicht einen Moment oder so, wo du gesagt hast, so jetzt muss ich noch mehr so in die Theorie gehen und das muss eingebracht werden? Das hast du ja auch auch in den Büchern, die du schreibst und an all den Dingen jetzt aktuell ja sehr intensiv auch getan und ne, tust das ja auch in all dem, was du online so machst.
Das ist jetzt Küchenpsychologie. Also wenn ich, es gab einen Moment, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber es gab einen Moment, da habe ich so vor mich hingeblockt. Den Blog haben wahrscheinlich, keine Ahnung, 30 Leute am Tag gelesen oder so. Also so. Und den habe ich sogar in dem vorletzten Buch beschrieben. Und dann habe ich über eine TV-Sendung geschrieben und mich total echauffiert. Und da ging es darum, dass schlechte Lehrer aus dem Beamtenverhältnis entlassen werden sollten. Der Witz übrigens daran ist, mittlerweile sehe ich das genauso, aber das haben wir dahingestellt, ist ein anderes Thema. Aber jedenfalls, also ich schrieb so, wie kann der nur und alle Lehrer sind doch super und so, man fühlt sich ja immer selber auch angegriffen und ich verstehe das übrigens auch. Und dann habe ich darüber geblockt und dann schrieb der Journalist Christian Füller, der immer noch ganz viel mit Schule macht, schrieb so nach dem Motto: Ich hätte ja überhaupt gar keine Ahnung. Und wie könnte so jemand wie ich eigentlich Lehrer sein? Und kennst du die Scharnschmidt-Studie nicht so? Was wissen mit dir? Und dann habe ich so ein bisschen zurückgeschossen, aber ich kannte die natürlich auch nicht. Ich hatte also wirklich keine Ahnung. Und wenn es so eine Initialzündung gab, dann war es vielleicht das. Aber ich war nie jemand, ehrlich gesagt, der so dachte: Boah, ich muss mir mal Studien angucken. Null. Würde mich nicht interessieren. Sondern es ist eher so, dass ich über irgendwas stolper. Jetzt gerade ist ein gutes Beispiel. Was waren das? Ich lese immer noch. Ich meine, es sind 700 Seiten. Ich brauche auch ein bisschen Hartmut Rosa, Resonanztheorie. Also, das kann man sich wirklich nur geben, wenn man so Nerd ist wie ich. Aber für mich, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Augen öffnet, krass. Okay. Und dann stolper ich über irgendwas und dann steht dann so, ja, wie Luhmann in der Theorie der Massenmedien gesagt hat. Und ich denke, ach, Nassé habe ich gelesen, aber. Ach, Luhmann, eigentlich ein bisschen original. So, und dann gucke ich mir das halt einfach an. Und mein Kopf funktioniert halt so, also habe ich zumindest das Gefühl, dass ich die Dinge, die ich lese, mit dem, was ich schon weiß, oder was weiß ich, meistens glauben wir ja nur, dass wir was wissen, aber also ich tue jetzt einfach mal so, relativ schnell verbinde. Der Rest geht auch weg. Aber ich habe dann so das Gefühl, das ist so, ich bin so, jemand sagte letztens zu mir so, boah, Bob, ey, du bist wie ein Schwamm, ja. Und deshalb mag ich das auch so, weil ich nie das, also wenn ich klar irgendwie was lese und das Gefühl habe, sagt mir gar nichts, bringt nichts zum Weiterdenken, so dann lasse ich es natürlich auch. Aber ich glaube, das ist so der Punkt, dass man immer, wenn man oder immer, wenn ich persönlich so das Gefühl habe, ey krass, da steht was, das ich nicht nur nicht wusste, sondern von dem ich gar nicht wusste, dass ich es nicht wusste. Das ist ja interessant. Habe ich letztens ein schönes Zitat gelesen, aber ich weiß gerade leider nicht von wem. Hat jemand gesagt, es gibt drei Arten von Wissen. Das Wissen, von dem man weiß, dass man es weiß. Das Wissen, von dem man weiß, dass man es nicht weiß. Und das Wissen, von dem man nicht weiß, dass man es nicht weiß. Und dann bin ich manchmal so verrückt zu sagen, okay, bring it on.
Den blinden Fleck ein wenig verringern.
Genau.
Ja. Jetzt machst du das ja schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren auch.
Jetzt kommen wir vor wie ein Opa. Aber du hast natürlich recht. Ich habe auch
Nein.
schon graue Haare in meinem Bart. Das sehen die
Sieht man
Zuhörer
nicht.
nicht.
Sieht man
Genau. Und
nicht.
Bart ist übrigens auch übertrieben. Ja? Also ich habe irgendwann mit 14 angefangen, mich zu rasieren, weil ich gehört habe, dass die Haare dann wachsen würden. Muss man auch mal dazu sagen. Gut, okay.
Also ich sehe einen Vollbart auf jeden Fall.
Ja, das ist der Filter, den ich eingestellt habe.
Ah, schön. Zurück zu meiner Frage. Was wollte ich fragen? Ach ja, genau. Es gab ja mit Sicherheit irgendeine Motivation, dass du gesagt hast, du stellst jetzt mal, du fängst an zu bloggen, du stellst mal deine Gedanken online. Jetzt hast du eben schon gesagt, du liebst Schreiben und der Spaß daran. Hat sich im Laufe der Jahre da irgendwie etwas verändert in dieser Motivation?
Nee. Also das muss man auch dazu sagen. Ich habe ehrlich gesagt, also ich bin jetzt 27. Nee, ich komme noch mal rein. Also ich bin jetzt 42.
Ich wusste auch kurz so,
Ja, ich wollte nur gucken, wie du reagierst. Also ich bin jetzt 42 und ich habe schon auch das Gefühl, dass manche Sachen sich zusammenfügen. Ich habe letztens meine Mom zum Beispiel noch mal gefragt. Ich hatte eine Lieblingskassette und die hat immer gesagt, ich konnte den Zauberlehrling schon früh auswendig. Und die hat gesagt, hab gefragt, wann das? Und er hat gesagt, ich war 4. Also ich konnte mit 4 den Zauberlehrling auswendig. So, jetzt habe ich voll angegeben, was ich aber eigentlich damit sagen will, das hat mich halt
Bisschen.
fasziniert, ja.
Ja.
Das hat, ich hatte so im Erstklasszeugnis stand, Bob neigt dazu, die Wörter auf die Goldwaage zu legen. Ich wollte immer viel mit Sprache machen. Deshalb habe ich die Klappe natürlich auch nicht gehalten. Und das war ziemlich nervig. Für manche ist es vielleicht immer noch nervig, aber es ist ja immer nur ein Angebot, so, ne?
Ja, du hattest
Und
einfach intrinsisch, ne? Also das heißt, du hattest einfach Bock darauf und dann hast
total,
du dich da einfach reingearbeitet, ja.
total, genau. Und genau, und ich habe es aber auch eben nie als Arbeit empfunden in dem Sinne. Und im Referendariat, und dann habe ich ganz lange geschrieben, ganz schlechte romantische Gedichte und auch ganz viele andere schlechte Sachen, ja. Das ist ja total wichtig. Ich habe ein schlechtes Theaterstück geschrieben. Ich habe schon eine ganz schlechte Novelle geschrieben. Ich habe ganz viel pathetische,
Wieso bewertest du das jetzt als schlecht? Vielleicht ist es das
weil,
ja.
nein, weil das wichtig, nein, weil wirklich, also ich habe die, also ich hab eine Kladde, ey, da sind hunderte Texte, also und Lieder und ich kann dir die auch zitieren. Sie sind, glaub's mir. Also, aber das ist halt nötig, ne? Das ist ja nötig, um besser zu werden. Es gibt ja diese, weiß ich nicht, diese Theorie der 10.000 Stunden, die man irgendwie. Ich will damit nur sagen, gleichzeitig habe ich mich versteckt, indem dass ich gesagt habe, ich schreibe nur für mich. Und das sagen ja nur Leute, die sich nicht trauen, ne, dass sie durch andere bewertet werden. Und dann habe ich so einen Zwischenschritt gemacht im Referendariat, dass mich unfassbar angestrengt hat. Es gab zwar auch Momente, die mir Spaß gemacht haben, so in der Klasse, aber alles andere hat mich unfassbar angestrengt. Die Seminare, obwohl die Fachleiter wirklich gut waren, die Fachleiterin, aber so dieser Fokus, was wir Lepre und dann erzählen die Leute entweder, wie geil alles ist, was sie gemacht haben, oder sie erzählen, wie unfassbar schlimm alles ist und wirklich so. Und da habe ich dann Texte geschrieben, die das so ein bisschen humoristisch verpackt haben und an die Seminartür gehangen und habe geguckt, ohne meinen Namen, und habe geguckt, wie die Leute so reagieren. Und dann standen wir halt davor und manche haben gegrinst und haben sich gefreut und so. Und da ist dann so der Punkt gekommen, wo ich so gedacht habe, hey, vielleicht könnte ich das ja mal ins Internet schreiben. So, ne? Und das habe ich dann gemacht und ehrlich gesagt, ich kann es nicht mehr ganz genau sagen. Ich weiß zum Beispiel, dass es eine Zeit gab, wo ich dann irgendwie in irgendwelchen Facebook-Gruppen das auch gepostet habe und so. Aber das kann ich mir so richtig rekapitulieren. Aber es war dann eher so, dass ich das Gefühl hatte, okay, auf der einen Seite, ich mache was, das macht mir unfassbar viel Spaß. Also was weiß ich, habe so Sachen wie Übersetzung, also bei einem Unterrichtsentwurf, was schreibt der Referendar? Was meint der Referendar? Und was davon versteht der Fachleiter wie? Das hat mir so einen Spaß gemacht, ja. Und also das waren so humoristische Sachen. Und dann habe ich Kurzgeschichten da reingeschrieben und was weiß ich nicht alles. Und es gibt ja nichts Schöneres, als wenn man was macht, was einem selber Spaß macht. Und dann freut es auch noch andere Leute. So, ne? Ich meine, das ist bei Unterricht ja im Endeffekt auch so. Oftmals leider nicht kongruent, ne? Manchmal ist ja so, dass man so denkt, so, boah, Alter, ich habe jetzt so eine geile Idee, das wird so cool. Und dann haben die, was weiß ich, vielleicht haben sie auch einfach gerade 3 Stunden Mathearbeit gehabt oder egal was, und dann sitzen ja so, lame, und man selber denkt so, Mann, bitte, wieso nicht, ja? Aber das war so wahrscheinlich auch der Moment, der mich da weitermachen lassen hat. Und um das Letzte zu beantworten, das ist das, was ich auch immer sage. Das letzte Buch, das auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet ist, das war für mich wahnsinnig befriedigend. Also, nein, zufriedenstellend. Aber nicht so, ich bin nicht so, weiß ich auch nicht, mit einem Sekt durch mein Haus gerannt, sondern ich war zufrieden. Ich bin sehr selten mit mir selbst zufrieden. Aber wäre das nicht passiert, hätte ich ja weitergemacht. Also, das war mein 12. Buch, glaube ich, wenn man die im Self-Publishing nicht mitzählt. Sonst wären es wahrscheinlich 15 oder so. Und der eine oder andere, weißt du, mein ABC der gelassenen Referendare, das ist so ein kleines Heft, Büchlein. Das haben die dann, ich weiß noch, auf dem Computer sah das so schön groß aus, dann habe ich das geschickt bekommen, hatte es so in der Hand und dachte, oh Gott. Und dann haben sie es irgendwie so in die Abteilung, so Geschenkbücher gesteckt. Und ich dachte, Mann. Aber letzten Endes, so rückblickend, sind das halt alles halt wichtige Schritte, so, ne? Also ich soll es nicht bewerten. Die ersten Versuche, ja, romantischer Gedichte mit 16, vielleicht genauso wie so ein kleines ABC. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn der Verlag jetzt gesagt hätte, das Buch ist gar nicht gelaufen, kann es auch echt jetzt keins mehr machen, würde ich immer noch bloggen. Und das Ding ist, ich mache es ja sogar immer und ist mir völlig egal. Weil ich habe letztens eine Kurzgeschichte über Amerika 2030 geschrieben, wusste allerdings ehrlich gesagt nicht, das war Mitte Februar, dass die Gegenwart mich schneller überholt, als ich diese Kurzgeschichte schreiben kann. Ist unfassbar. Aber weißt du, ob dann diese Kurzgeschichte nur 24 Leute lesen? Ist mir egal. Ist mein Blog und ich habe da Bock drauf. Und wenn es viele Leute interessiert, super. Wenn es drei interessiert und sie sagen, hey, kann ich was mit anfangen, ist auch super.
Jetzt hast du ja eine ganz bestimmte Vision, die du ja auch in deinem aktuellen Buch deutlich machst. Sehr klar deutlich machst, würde ich sagen. Wenn du jetzt das ganze Buch in einem Satz so zusammenfassen müsstest, was würdest du sagen, worum geht's?
Schulen müssen die Orte eines Lernens sein, das in sich selbst so sinnstiftend und relevant für die Schülerinnen und Schüler ist, dass es die Grundlage für alles weitere Lernen im Leben ist.
Okay. Und ja, willst du noch?
Ja, ich darf ja nur einen Satz sagen. Weißt du,
Richtig.
das Ding ist halt, ich komme tatsächlich eher mehr als weniger zu der Auffassung, dass unabhängig von den Basiskompetenzen, die wahnsinnig wichtig sind und die man einfach auch manchmal lernen muss. Und wenn wir über Lernen schon sprechen, Lernen ist immer anstrengend, sonst ist es nicht Lernen. Wenn Lernen nicht anstrengend ist, kann es gar kein Lernen sein, weil die Anstrengung, selbst egal auf welcher Niveaustufe, Anstrengung braucht, um sozusagen die Synapsen wachsen zu lassen, kann man schon fast sagen. Und das ist ja ein bisschen blöd auch, ne, will ich jetzt nicht zu kompliziert werden, aber wenn man sich so am Mittelkopf orientiert, ja, ein paar ist zu leicht, ein paar ist es zu schwer und irgendwie 5 Leute kommen mit. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, wenn ich selber habe ja meine Schulzeit 12 von 13 Jahren als sehr gewinnbringend empfunden, obwohl ich währenddessen auch mit meinen Klassenkameraden darüber geredet habe, immer, wieso brauchen wir das? Und zwar nicht, wieso brauchen wir das in diesem kognitiven Sinn, sondern weil wir ja noch ne, Reformschule geschmiedet haben und gehäkelt und Pullover gestrickt und was weiß ich nicht was. Und unfassbar wenig Mathe, zum Beispiel in Deutsch. Ich sage das immer so und man muss es mir wirklich glauben. Ich habe Germanistik angefangen zu studieren und wusste nicht wirklich, was Subjekt, Prädikat, Objekt ist. Wusste ich nicht. Ein halbes Jahr später habe ich aber das Tutorat dazu gegeben. Und zwar nicht, weil ich so ein Talent bin, sondern weil ich da so Bock drauf hatte. Und deshalb bin ich der Fest, also das ist jetzt anekdotisch, aber das kriegt man natürlich auch so mit. Und es gibt ja nicht umsonst zahlreiche Modelle zu so überfachlichen Skills und so weiter. Lust oder machen wir es ein bisschen anders. Interesse schlägt Vorwissen. Wenn ich selber sozusagen jemanden einstellen müsste und ich würde sagen, pass mal auf, du musst das und das und das machen und der würde sagen, boah, habe ich keine Ahnung von, ehrlich gesagt. Aber ich kann dir sagen, ich habe in folgenden Gebieten mir das innerhalb von 2, 3 Monaten drauf geschafft und ich habe richtig Bock. Dann würde ich den eher nehmen als jemand, der sagt, ja klar, das habe ich studiert, okay, dann mache ich halt. Und gleichzeitig ist das aber ja für die Welt, in der wir leben, so unglaublich wichtig, weil wenn man Interesse nicht gelernt hat, wird es schwer. Wenn man Lernen nicht gelernt hat, und zwar nicht in diesem blöden Lernen-Lernen-Ding, so wie gestalte ich eine PowerPoint, sondern im Grunde genommen diese Auffassung, mir bringt das was. Und mir bringt das übrigens auch was, wenn es nicht sofort nützlich ist. Aber was bringt denn ein Theaterbesuch? Der bringt dir nichts, außer den Zauber des Theaters zu erfahren, den, wenn du den nicht irgendwann vorher mal gelernt hast, der dich vielleicht nur befremdet. Und dann könntest du sagen, ja gut, aber wir müssen ja auch nicht alle ins Theater. Das stimmt, aber das sind Möglichkeitsräume. Ne? Also es ist einfach noch eine Möglichkeit, damit man nicht, in Anführungsstrichen, nur an die PlayStation geht. Und das sagt dir jemand, der auch PlayStation spielt. Und der auch eine Netflix-Serie guckt und aber eben auch ne, Bücher liest und andere Dinge macht. Also das heißt mit anderen Worten, und das ist halt dieses, das ist so dieses dickste aller Bretter, die Frage zu beantworten, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass, und das habe ich in dem Buch jetzt eben nicht so formuliert, das ist jetzt von Hartmut Rosa so, das ist die Leitfrage, die mich gerade umtreibt, dass Lernen, oder werden wir etwas größer, dass Bildung berührt. Das ist meine Leitfrage und natürlich, also jetzt könnte ich ganz lange reden, aber die Baseline ist, wenn sie es tut, dann hat man eine Tür geöffnet, durch die jeder auch noch durchgehen muss. Aber dann hat man eine Tür geöffnet, die, wenn die Schülerinnen und Schüler durchgehen wollen, kommen ja wieder 10 weitere Türen. Aber durch die können die durch. Wenn man die erste aber nicht öffnet, kommen die durch die anderen auch nicht durch. Und das kann man ja ganz einfach zum Beispiel an sowas wie Lesen sagen. Wenn man nicht lesefähig ist, so, dann brauchst du auch nicht großartig mit, weiß ich nicht, Fake News und noch nicht mal mit der schriftlichen Matheaufgabe kommen. Die versteht man dann einfach nicht. Und das ist bei sozusagen Dingen, die dann höhere, ich will es gar nicht so qualifizieren, aber Das sind so die Lust am Nachdenken und so weiter, ist dann natürlich viel mehr so. Und das treibt mich total um, weil die Kehrseite ist, ich kann das den Schülerinnen und Schülern gar nicht, also ich will denen das gar nicht vorwerfen, weil unsere Welt so ist. Aber weil, glaube ich, Bildung und Lernen so wenig berührt, und ehrlich gesagt, es gibt auch Dinge, die können auch gar nicht berühren, weil sie einfach fucking redundant sind. Also sowas wie bestimmte Formen der Kurvendiskussion in Mathe. Hat mir ein Professor gesagt in einem Podcast, der sagte, es ist einfach zu detailliert. Da kannst du auch keinen Bezug, es ist zu detailliert. Und dann meinte er, es ist übrigens nicht nur zu detailliert, wenn du danach kein Mathe studierst, es ist sogar dann zu detailliert, wenn du danach Mathe studierst. Wie scheiße ist das denn? So, aber was ich eigentlich sagen will, ist dadurch, dass so, also oft gibt ja immer, es gibt immer Schüler, die kriegen es ganz gut hin, die sind adaptiert und so weiter. Aber dadurch, dass das so wenig berührt, haben die ganzen neoliberalen Krypto-Bros leichtes Spiel, zu sagen so, das braucht ihr alles nicht, aber das, was ihr braucht, ist halt Finanzbildung und dies und das. Und dann denke ich immer so, ja, verstehe ich, finde ich gut, ja, Finanzbildung und so. Weg mit der ganzen Scheiße der Gedichtinterpretation und den ganzen Dramen, da versteht man die Sprache doch nicht. Was sollen wir denn dann machen im Leben? Was ist denn das dann für ein. Ich meine, ich finde es gut, reich zu werden, ja, aber also mit Krypto reich werden ist ein Bourbon-Spiel. Dann richten wir uns mal an André Costellani, einer der größten Fondsmanager überhaupt, der gesagt hat, man kann nur investieren, was man über hat. Dann investiert man das breit gefächert und dann guckt man 30 Jahre nicht mehr drauf. Das war's. Habe ich jetzt jedem in 10 Sekunden erklärt. Müssen wir dafür jetzt Aktien? So, weißt du, wie ich meine? Und deshalb finde ich das so wichtig, darüber nachzudenken. Und ich weiß jetzt nicht, ne, wenn die ZuhörerInnen nicht jetzt schon abgesprungen sind, ist das Problem halt, und das ist übrigens auch ein Problem, warum manche Kritiker unter mein Buch schreiben, boah, ist aber kompliziert geschrieben und so. Ja, weil das kompliziert auch ist. Ich meine, ich habe schon versucht, muss man sagen, ja, ich habe schon versucht, das so zu schreiben, dass es möglichst verständlich ist, aber es ist eben kompliziert. Wir können nicht einfach eine Checkliste machen. Und was ich nicht möchte, ist, dass Bildung hinterher so funktioniert, dass man sagt, ah ja gut, ich kann lesen, schreiben, rechnen. Ich komme aus der Schule, super Mietvertrag unterschreiben, Steuererklärung und so. Ja, und dann? Was machen wir denn dann miteinander? Ja, wirst du je wieder Gedichte brauchen? Ja, was meinst du, was ich Gedichte gebraucht habe? Ja, natürlich. Du, ich habe Gedichte gebraucht. Ich sage nicht, wofür, aber ich habe sie gebraucht. Also, weiß ich, Mann. So dieses, und das ist so ein Nützlichkeitsfetisch. Und jetzt dann nur MINT und ehrlich gesagt, na klar müssen wir die Sachen auch für Berufe lernen und so ist doch ganz klar. Aber make Kultur sexy again auch. Auch. Weißt du? Auch.
Jetzt hast du gerade schon Rosa angesprochen. Ne? Lernen muss berühren, hast du gesagt, glaube ich, gesagt, oder berührt. Und du hast ja jetzt in deinem Buch auch dieses schöne Zitat von Whitehead gebracht. Bildung ist der Erwerb der Kunstfertigkeit, sich Wissen nutzbar zu machen. Wo findet sich Lernen berührt in diesem Zitat von Whitehead wieder?
Naja, also man muss ja dazu sagen, dass ich Rosa leider erst gelesen habe, nachdem ich das Buch beendet habe, sonst würde man ihr jetzt auch finden. Aber das Zitat von Alfred North Whitehead finde ich immer noch wahnsinnig spannend, weil da sehr viel drin ist. Erstmal nur die Verkürzung. Bildung ist der Erwerb der Kunstfertigkeit, sich Wissen nutzbar zu machen. Bildung ist Erwerb. Finde ich schon mal mega. Denn das zeigt, dass sie eben nicht abgeschlossen ist. Mich hat letztens die Rheinische Post gefragt, ob ich auch finde, dass die Kinder und Jugendlichen weniger Allgemeinbildung haben. Was denn für eine Allgemeinbildung? Also, jede Generation findet, dass die Generation vor ihr weniger Allgemeinbildung hat, weil wir ja immer das als Allgemeinbildung definieren, was wir rückwirkend selber erfahren haben. Und dann kann man immer sagen, was, du hast den Faust nicht gelesen? So. Also, es ist schwammig. Bildung ist der Erwerb. Da gehe ich voll mit. Weil das nämlich gleichzeitig zeigt, was ist denn der Erwerb? Erwerb ist Aneignung. Das heißt, eigentlich sagt er, Bildung ist Lernen. Und übrigens, ich finde auch, dass man ganz gut damit unterscheiden kann, ob jemand gebildet ist oder nur eingebildet. Jemand, der sagt, ich muss nichts dazu lernen, ist eingebildet. Jemand, der sagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich viele Sachen noch nicht weiß, der ist gebildet. Atmen wir ja gerade bei dem. So, dann der Erwerb der Kunstfertigkeit, das zeigt sozusagen dieses, was man Lernen nennt, was aber leider, und jetzt kommt ein etwas unsexy Wort, domänenspezifisch ist. Also deshalb sage ich ja, das Lernen muss überall stattfinden. Wenn ich sage, übrigens, jetzt habe ich euch erklärt, wie man eine Gedichtanalyse schreibt, bitte macht's zu Hause, dann ist es unfair, dann ist es chancenungerecht. Dann funktioniert es nicht. Also das Lernen zu machen heißt machen. Lernen in Deutsch zu schreiben heißt schreiben. Da muss jemand bei sein. So. In Mathe heißt das was anderes, in Geografie heißt das was anderes und so weiter. Aber das ist wundervoll. So, und jetzt Wissen nutzbar machen, das ist genau das, vielleicht, was ich auch gerade gesagt habe in Bezug auf sozusagen mein eigenes Lernen, was ja auch ein Lernen ist, was oftmals nicht ganz so zielgerichtet ist, weil ich jetzt zumindest momentan nicht irgendeinen Abschluss anstrebe oder so. Das heißt, keiner setzt mir das vor. Aber dieses, okay, das ist ja mal spannend. Okay, Hartmut Rosa schreibt über was ganz anderes, aber könnte man das nicht auf Bildung beziehen? Das ist ja Nutzbarmachung. Und der Witz an der Sache dieser Nutzbarmachung ist ja, dass dann diese Relevanz und die Berührung automatisch passiert. Weil wenn ich es einfach nur da habe und denke so, okay, jetzt kann ich alle Skelettteile des Menschen aufzählen, was soll ich damit machen? Damit schwierig. Und ich glaube, das ist ja auch der Punkt so der Individualisierung oder so. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe mit einer, oder lange mit Kursstufen Blogs geführt. Ich hatte so einen Lehrerblog und da habe ich dann immer Impulse gegeben. So, also ganz unterschiedlich. Lest folgende Kolumne von Sascha Lobo und guckt euch die Argumentationsstruktur an. Zweitens, überlegt dies, das, Adidas, drittens. Und fünftens, zweimal schreibt, was ihr wollt. Und das haben die meistens gemacht. Und dann hat eine über die Suffragettenbewegung in der Weimarer Republik geschrieben. Einer hat sich Gedanken darüber gemacht, ob Aliens existieren. Einer hat geschrieben darüber, ob ein Roman, den sie mit 14 gelesen hat, sie zu sehr beschäftigt hat oder ob es eine Altersbeschränkung sein sollte. Einer hat über Sportübungen geschrieben und so weiter und so weiter und so weiter. Einer hat über ihr Heimatland geschrieben. Und das zeigt das so ein bisschen, weil dann Leute oder die Schüler selber mir gesagt haben, das war das erste Mal in ihrem Leben, dass sie das Gefühl hatten, dass das Schreiben ihnen was gebracht hat. Oder dass das Schreiben irgendwie eine Relevanz für sie hatte, weil es Mittel des eigenen Denkens war, wenn man so möchte. Ne? Und nicht so dieses, okay, jetzt machen wir die Einleitung bitte noch, du hast die Jahreszahl vergessen und so. Und das ist auf der anderen Seite, glaube ich fest daran, nicht bei allen Dingen, aber dass bestimmte Kompetenzen, sage ich mal, dann sich übertragen lassen. Weil wenn ich merke, okay, ich habe irgendwie eine Wirksamkeit im Schreiben, wenn ich über mein Land schreibe, kann ich mich vielleicht auch besser diesem komischen Felix Krull von Thomas Mann nähern. Oder wenn ich im Theater, ist ja immer so mein Standardbeispiel, aber ist halt auch einfach so toll, wenn ich im Theater schon so getan habe, als wäre ich ein dickbäuchiger alter Mann mit Kriegsverletzung und bin vor 20 Leuten so gehumpelt, dann brauche ich vor meinem nächsten Referat eigentlich nicht so eine Riesenangst haben. Und das sagen mir Schüler auch. Bei manchen geht es 6 Wochen. Da kam echt einer und hat gesagt, Herr Blume, ich hatte immer Angst vor Referaten. Ist weg. Kann ich jetzt. Oh, bei manchen dauert es ein ganzes Jahr. Und die bleiben die ganze Zeit. Also, ne, also man merkt ja, also, traue ich mich vor anderen zu sprechen und so. Und die machen das ganze Jahr. Und man denkt, na, immer noch so ein Mäuschen, ach komm, trau dich doch ein bisschen und so. Und dann kommen die, das zweite Jahr kommen die aber wieder. Und plötzlich, boah, zack, Explosion, und so. Und das sind halt, das ist immer das, was ich sage, dass ich habe ja nichts gegen schulische Inhalte und sollte man Sachen, ja klar, also wir können auch nicht. Ich bin ja auch kein Vertreter dieser Kompetenzorientierung. Hauptsache kompetent. Hauptsache man kann Quellenanalysen. Welche ist egal? Nein, ist nicht egal. Wenn wir plötzlich nichts mehr über den Holocaust erfahren, dann ist mir scheißegal, ob du irgendeine Quelle gut analysieren kannst. Also im Gegenteil. Ne? Aber ich will nur sagen, sozusagen, diese Haltung gegenüber dem Lernen und dem, wie unglaublich, ja, zufriedenstellend das sein kann, dann plötzlich etwas anders zu machen. Und passt auf, jetzt kommt, das ist alles in diesem Zitat enthalten. Bildung ist der Erwerb der Kunstfertigkeit, sich Wissen nutzbar zu machen. Deshalb, toll. Der hat das schon vor 250 Jahren gewusst. Cooler
Genau,
Typ.
und in dem Sinne dann, Bildung bedeutet dann ja auch Kreativität zu fördern, ne? Also, also wenn man kreativ sein kann, dann würde ich jetzt einfach mal Hypothese in den Raum werfen, wird man vielleicht auch mehr berührt
Auf jeden Fall.
und, ne, und kann dann möglicherweise auch diese Kreativität oder eine Lösungsorientierung oder zu schauen, ne, wie komme ich denn jetzt dahin, dass ich es wirklich verstehe, auch einfach nochmal anders umsetzen.
Voll, ja.
Du hast in deinem Buch auch über das Warum gesprochen. Wie würdest du es SchülerInnen erklären, warum das Warum so wichtig ist beim Lernen?
Also das ist tatsächlich gar keine theoretische Frage, sondern ich mache das jede Stunde. Das ist ja auch meine Forderung, ne? Und also warum, ich habe das mal in so einen Satz zusammengepackt, dass ich weiß gar nicht, ob es im Buch steht, aber warum machen wir was wie? Manchmal ist das Warum größer, manchmal das Was, manchmal das Wie. Und oftmals ist es so, dass ich das große Warum jetzt nicht jede Stunde nochmal so ausbreite. Also zum Beispiel, wir lesen gerade ein antikes Drama. Da gibt es Warums, die liegen auf der Hand, die sind rein funktionalistisch. Also wir lesen das, weil es die Grundlage dafür ist, einen dramatischen Aufbau zu verstehen. Aber ist trotzdem erstmal gut. Dann gibt es sozusagen so ein größeres Warum. Übrigens, manchmal ist es auch so, dass ich das dann erst thematisiere, wenn wir an dem Punkt sind. Ne? Zum Beispiel jetzt im Falle von Antigone, sie begräbt ihren Bruder, der eigentlich als Feind der Stadt angesehen wird. Der Vater hat es verboten. Zwei gleichwertige Prinzipien, nämlich Antigone, die sagt, wenn ich den nicht begrabe, dann kommt er nicht in den Hades, da würde ich die Götter lästern, ich muss das machen, das ist Gott gegeben. Und Kreon, der sagt, ich kann dich aber nicht den begraben lassen, weil wenn ich das lasse, dann unterminiere ich meine eigene Herrschaft und die Stadt versinkt in Chaos. Zwei gleichwertige Perspektiven, die in die Katastrophe führen. Also, wenn man sich das mal anhört, den einen oder anderen wird es nicht verwundern, dass ich, wenn ich bald Kreons Rede, Staatsrede mache, wir uns vorher Trumps Regierungserklärung angucken. Weil das einfach zeigt, ja, shit, man, es ist nicht immer so einfach. Man kann nicht mit einem einfachen moralischen Urteil, ja, das ist gut und das ist schlecht, sondern es gibt gleichwertige Prinzipien. Und sowas erkläre ich dann manchmal und jetzt nicht immer gleich ausführlich, aber immer, es ist mir immer wichtig. Und der Punkt ist mir ganz wichtig, ich erwarte nicht, ich erwarte auf keinen Fall, dass die Erkenntnis dann ist, ah, wow, Herr Blume, jetzt habe ich es verstanden. Ich finde es glorreich. So. Sondern ich will wenigstens die Möglichkeit geben. Weil wenn ich es nicht tue, dann koppel ich den Inhalt vom Tun ab. Und das ist das Gegenteil von Bildung ist der Erwerb der Kunstfertigkeit, sich Wissen nutzbar zu machen, weil dann brauche ich es gar nicht mehr. Und vielleicht letztes Beispiel noch. Einer der Gründe, zum Beispiel, wo ich echt lange über das Warum geredet habe, war bei der Texterörterung. Also da wirklich ein großer Bogen, und natürlich mit den Schülerinnen und Schülern zusammen, großer Bogen von, warum gucken wir uns eigentlich Meinungen an und bilden eine Meinung über diese Meinung und handeln das aus? Weil das geht bis hinein zu Fake News, Unterscheidung zwischen Fakten und Meinungen und so. Ne? Und genau, und dann gibt es natürlich immer Leute, die sagen, ja, aber manchmal gibt es ja kein Warum. Dann sage ich, genau, wenn das so ist, dann müssen die Inhalte weg. Wenn es kein Warum ist, ist es ein super Indikator dafür zu sagen, dann nicht. Und damit meine ich jetzt nicht Lernwörter, ja. Also da kann man schon mal sagen, okay, also du musst halt wissen, dass Vogel mit V geschrieben wird. So. Also so meine ich das nicht. Aber ne, so in diesem Falle der Kurven, ich will nicht immer auf den Mathe-Leuten rumbashen. Weißt du, übrigens auch deshalb nicht, weil wir ja gemerkt haben, wie unfassbar wichtig Mathematik ist. Exponentielles Wachstum. Es gibt die große Beschleunigung. Auf über 20 Gebieten der Menschheit gibt es zwischen 1950 und 2022 ein exponentielles Wachstum, das wir alle nicht raffen. Wir verstehen es nicht. Wir sind mittendrin, aber wir kapieren es nicht. Und unser Überleben hängt davon ab. Ist schon gut zu wissen. Der R-Wert. Die Frage, wie Algorithmen funktionieren, ist für den Matheunterricht perfekt. Also es gibt so viele tolle Dinge und es gibt ja wirklich auch tolle Mathematiker oder fast schon also so Philosophen-Mathematiker, die sagen, ey, die Welt besteht aus Zahlen. Ich bin's nicht. Also, ich verstehe es nicht so gut. Aber das kann, glaube ich, auch so relevant sein, dass ich glaube, es ist halt eben nicht gut, wenn man sich dann darauf zurückzieht, so, ja, Leute, wir machen das, weil wir müssen es halt machen. Oder noch schlimmer, wir machen das, ich finde es selber total langweilig, so, also dann weiß nicht. Also das ist das einfach das Gegenteil von berühren. Hartmut Rosa nennt das stumme Weltbeziehung, ja. Du wirst dem gegenüber indifferent. Und das kann ja mal passieren, ist okay, aber wenn wir grundsätzlich dem Lernen gegenüber indifferent wären, dann wird es problematisch. Auch nach der Schule.
So stumm ist es dann ja auch nicht mehr, ne?
Stimmt, ja.
Ja.
Obwohl, witzigerweise könnte man genau das sagen, ja. Je lauter es wird, desto stummer ist wahrscheinlich der Gegenstand, der nicht mehr zu einem spricht.
Ja, stimmt. Ich bin über ein Wort gestolpert. Du hast nämlich geschrieben 10 Utopien. Und habe mich gefragt, wieso hast du dich ganz speziell jetzt für die Utopie entschieden, das so aufzuschreiben? Du hattest es ja auch anders formulieren können.
Also erstmal finde ich das ganz wundervoll, dass du einzelne Wörter auf die Goldwaage legst.
Sorry.
Nein, 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 das ist nicht ironisch gemeint. Ich,
Ja,
äh, ist
okay.
ja wirklich so, weil ich mache mir ja genau über diese Dinge
Ja.
Gedanken. Also zwei Dinge. Erstens, das ist der schwächste Teil des Buchs, muss man mal ganz klar sagen. Ich habe mich auch ein bisschen geärgert. Ich habe mal ein Interview geführt, ich sage jetzt nicht mit wem, die hat sich nur darauf bezogen. Und das Problem ist halt manchmal, wir machen es uns leicht und ich verstehe das auch. Wir haben ja schon über Zeit gesprochen und können wir lesen und so. Aber ich schreibe ja keine 300 Seiten oder 250 und der Rest sind Fußnoten, weil ich denke, so irgendwie muss ich es vollkriegen, sondern weil ich oftmals die Genese des Gedanken so wichtig finde. Und wenn man das davor nicht mit einbezieht, weißt du, dann kann 10 Utopien fürs Bildungssystem kann ChatGPT auch schreiben. Also, so will sagen, das ist der schwächste Teil des Buchs. Aber eine Utopie selbst kommt ja, ne, von Eo, griechisch schön und Topos, schöner Platz. Und wir wissen auch, Utopien sind Vorstellungen, die unrealistisch sind. Und das wollte ich damit markieren. Also zum Beispiel die Abschaffung der Dreigliedrigkeit, die ist komplett unrealistisch auf Grundlage der verschiedensten Dinge, aber auch, weil es einfach gewachsene Strukturen gibt, Verbände, die eine solche Stärke haben, dass sie, wenn, also sie müssten sich quasi selbst abschaffen. Und das macht keiner. Das ist einer der Gründe, warum ich das Wort Revolution nur einmal genannt habe. Und zwar in der Relativierung, Revolution in Zeitlupe. Weil die Leute, die sagen, wir brauchen eine Revolution im Bildungssystem, ich verstehe schon, was die meinen, aber ich sage es dir ganz ehrlich, Revolutionen haben immer mit einem Schafott zu tun. Und alle, die jetzt sagen, jetzt hier, bleib mal ein bisschen cool, weißt du, was eine wirkliche Revolution ist? Das, was in den USA gerade passiert. Das ist eine faschistische Revolution. Da kommen Leute und sagen so, wir schaffen jetzt das Bildungssystem, aber ich weiß nicht, ob wir das wollen. Und deshalb sind diese 10 Utopien eben, ja, Vorstellungen, die gleichzeitig unerreichbar sind, die aber aus meiner Sicht wichtig sind als, nenne ich sie mal, Leitsterne, deren man sich nur annähern kann. Und ich finde aber, die Annäherung selber ist wichtig. Weil wenn wir das aus dem Auge verlieren, dann machen wir nur so vor uns hin. Und übrigens, wenn ich das sage, dieses vor sich hin machen, finde ich ja trotzdem klasse. Also, ne, wenn Leute sagen so, ha, wie kann ich dich unterstützen? Wie kann ich auch das System ändern und so? Ist meine Antwort meistens, dass schon unfassbar viel geschafft ist, wenn jeder in seinem Wirkungsgrad das Beste tut. Und der Wirkungsgrad, der kann sich fundamental unterscheiden. Aber wenn jemand ein halbes Deputat hat und dann, jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber sagen wir mal 60 Schüler sieht und diese 60 Schüler fühlen sich ein Jahr lang oder zwei oder fünf bei dieser Person ernst genommen, auf Augenhöhe und so, dann kann das einen unfassbaren Unterschied machen für die Schüler selbst, späteren Leben, für deren Verständnis davon, was mit später mit ihren Kindern ist und so weiter, ja. Also
Mhm.
deshalb, also Utopie unerreichbar, aber ein Leitstern, an dem man sich, wenn man möchte, orientieren kann.
Und was würdest du sagen, was wäre so das allererste, was du ändern wollen würdest und wo du vielleicht auch die Chance siehst, dass man es etwas ändern könnte?
Die Ungerechtigkeit abbauen. Also ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel jetzt. Ein Gespräch, das ich im Podcast geführt habe, das war, also es waren jetzt über 100 Folgen und das war wirklich eins, wo ich dachte, wow, irre. Talentzentrum NRW mit Markus Kottmann, der mir in so einem Vorgespräch, weil ich war bei denen auch im Podcast, hat er gesagt, und wie findest du denn die Chancenungerechtigkeit? Und dann habe ich auch über Dreigliedrigkeit geredet und hat gesagt, ja. Bob ist schon klar. Aber wir sind in NRW fertig mit. Die ist abgeschlossen. Die Homogenisierung ist abgeschlossen. Bürger, Kinder, Gymnasium, Migrationshintergrund, andere Schule. Und mit allem, was das bedeutet, ja. Wir wissen ja zum Beispiel Peer Groups und so weiter und so fort. Und der hat dann eben davon gesprochen, dass die an die Schulen gehen mit einem sehr schwachen Sozialindex. Und mittlerweile werden die auch geholt. Das ist über Jahre gewachsen. Das ist wissenschaftlich evaluiert. Das ist ein Bewegungsgrad. Und die holen die Schüler dann raus und sprechen mit denen über Stärken. Teilweise das erste Mal in ihrem Leben. Manchmal sagen die auch, hat er gesagt, wenn du es selber jetzt gerade nicht weißt, frag doch mal deine Freunde, was die an dir mögen. Und er sagt, dann kommen die 2 Wochen später dahin. Dann sind schon andere Leute, weil sie zum ersten Mal gehört haben, was sie gut können. Was erstmal für unser Schulsystem grundsätzlich traurig ist, ne? Muss man auch mal sagen. So. Aber der eigentliche Punkt ist, die schaffen das dann, dass die Schülerinnen und Schüler die ersten aus ihrer Familie sind, die überhaupt einen Abschluss machen, die Abitur machen, die in Hochschulen gehen oder die ein Stipendium kriegen. Und warum? Weil wir alle annehmen, ganz automatisch, dass das Wissen von Zugänglichkeit oder Zugänglichkeit selber völlig auf der Hand liegt. Es gibt einen Moment im Leben von jedem von uns, wo wir kurz merken, dass das nicht so ist, nämlich an Weihnachten, wenn die Mutter uns fragt, wie sie beim Handy irgendein Problem lösen, wo wir dann sagen, hä? Ist doch total einfach. Du gehst in Einstellungen, dann machst du da so. Aber was sagt uns das? Da, wenn, verstehst du, also nehmen wir mal diese Metapher. Ich könnte meiner Mutter 10 glorreiche Kochrezepte schicken, wenn die nicht weiß, wie man die WhatsApp runterlädt. Und jetzt kommt's. Das wird aber im Bildungsbereich oft gemacht. Dann wird wieder ein neues Zentrum für Tritratrullala, 250 Millionen. Dann gibt es ganz geile Angebote, die heißen dann Leadership Quality Management in the 21st Century Skill Day. Wer soll das verstehen? Und wie kommt das bei den Schülerinnen und Schülern an? Und deshalb sozusagen dieses hin zu den Leuten, hin zu den Leuten auf der einen Seite, mit der klaren Zielsetzung, jeder ist jemand und jeder wird rein ökonomisch gebraucht. Jeder, also und ich meine, also, ne,
Nicht
das
nur
ist.
auch rein ökonomisch, aber ja.
Ja, aber pass auf, genau, ist ja unfassbar, dass ich das sage. Nur weißt du, was das Witzige ist? Auf humanistische Argumente hört keine Sau.
Das stimmt, leider.
Wenn ich sage, ey, übrigens, die Würde des Menschen ist unantastbar, das heißt, wir können es uns nicht leisten, 50.000 Schülerinnen und Schüler zu verlieren, wird mit der Schulter gezuckt. Aber rein ökonomisch werden unsere Renten bald nicht mehr ausgezahlt, wenn das so weitergeht. Das ist Fakt. Deshalb argumentiere ich manchmal so. Ja? So, also das heißt, das ist die absolute erstmal Hauptsache, dass wir es schaffen müssen, dass alle mitkommen. Alles andere müsste sich eigentlich, muss dahinter stehen.
In dem Zusammenhang fand ich es wirklich schön, dass du, da gehe ich jetzt nochmal auf das Wort drauf ein, dass du im Akronym Learn, ne, dass du die Liebe ganz nach vorne gestellt hast, weil das schließt das ja im Grunde
Total.
alles mit ein. Und es ist, im ersten Moment war ich so ein bisschen, was heißt erschrocken nicht, aber überrascht, weil ich dachte, okay, was, wo gehört jetzt Liebe hin? Und dann war so, ja, ey, letztendlich, also eigentlich müsste auf jeder Seite einfach nur Liebe, Liebe, Liebe stehen, ne? Weil
Ja.
letztendlich ist das ja die Essenz von allem so.
Ich habe mich auch ein bisschen schwer getan. Ich meine, das ist ja so mit Akronymen und ich habe bei diesem Wort Liebe, also das Akronym, das ist ja sozusagen so eine zwischenzeitliche Zusammenfassung von allem, Liebe, Engagement, Relevanz.
Aktivität, Nachhaltigkeit.
Aber ist ja auch klar, dass das sozusagen keine Liebesbeziehung meint, sondern sozusagen die Perspektive auf diese Menschlichkeit eben.
Ja.
Und das geht uns halt flöten, wenn wir aus Schülerinnen und Schülern Nummern machen oder wenn unsere Argumentation ist, ja, der ist halt nicht gymnasial, der ist halt nicht realschulgeeignet, der, weil oftmals stimmt es auch gar nicht. Oder, ne, wir haben über Verhalten gesprochen oder so. Ich bin ja nicht naiv. Natürlich gibt es verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler. Aber die Frage, also es gibt ja Fragen, die man sich stellen kann, die kontraproduktiv sind und welche, die konstruktiv sind. Kontraproduktiv ist, wie kriegen wir den weg? Und wenn das die Nächsten auch machen, dann ist er einen weiter runter. Wenn die das Nächsten auch machen, dann ist er in unserem Sozialsystem. Muss einen, so, und dann juckt es nicht mehr. Also das ist halt kontraproduktiv. Konstruktiv wäre ja zu sagen, wie können wir das eigentlich lösen? Und das ist natürlich deutlich schwerer. Was sollen wir denn noch alles machen? Dann geht es dann an die Verwaltung. Absolut berechtigte Frage. Was sollen wir denn noch alles machen? Berechtigt. Aber es kann ja nicht sein, dass man sagt, weil wir so viel machen müssen, setze ich meine Priorität halt jetzt dahin, noch mehr Druck auszuüben. Weil wir ja wissen, dann kommen ja wirklich nur die mit, die damit umgehen können oder die dann in der Lage sind, so schnell zu kommen und so weiter. Sondern die Priorität müsste ja eine andere sein, zu sagen, wie kriege ich eigentlich alle mit? Und wenn ich das unter den Bedingungen, die ich habe, nicht habe, wie kann ich die Bedingungen so ändern, dass es möglich ist? Einer der Gründe, warum ich sage, ja, liebes Kultusministerium, ist alles toll, dass ihr es so digital machen wollt und so. Wann? Wann? Ja.
Und wie sieht dann für dich so die absolut perfekte Schule aus? So, wenn ich jetzt ein Schüler, eine Schülerin bin, ich gehe morgens hin, wann gehe ich überhaupt hin? So, wenn jetzt alles umsetzbar wäre, was umsetzbar wäre, wie würdest du es dir wünschen?
Naja, ich finde die Alemannenschule in Bod-Eschingen, die kommt schon nah dran, weil die ja, also da gibt es ja keinen Unterricht mehr. Ich glaube, an ein, zwei Stellen würde ich was schrauben, aber der Ruppaner, der hat das schon echt gut durchdacht. Und was da ja Teil des Konzeptes ist, neben einer digitalen Lernplattform, kompletter Individualisierung, Lernen auf Augenhöhe, Pädagoge, Raum als Pädagoge, wie heißt das nochmal? Dritter Pädagoge als Raum, jedenfalls, ne, ein Raum, wo absolute Stille herrscht, wo man halt arbeiten kann und so, ist, dass in dem System selber die Hinführung zur Autonomie enthalten ist. So, das heißt, ne, als ich mit dem in die Schule brennt gesprochen habe, hat er gesagt, naja, es gibt halt Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, die kriegen dann irgendwann einfach einen Schulschlüssel. Das ist so der letzte Punkt. Wenn du es nicht schaffst, wirst du begleitet. Eng, dann weniger eng, so, ne, bis irgendwann. Und das finde ich schon wahnsinnig toll. Und dann gibt es Leute, die brauchen den Input, dann gibt es Leute, die brauchen den Input nicht. Also so diese, wir wissen ja auch hier wieder aus der Theorie, ich gebe wahrscheinlich nichts, was ich häufiger zitiere, DC und Ryan, die Selbstbestimmungstheorie, dass Motivation eben entsteht aus Autonomie, Kontrolle und soziale Eingebundenheit. Und ja, die soziale Eingebundenheit haben wir, soweit das möglich ist, wenn man sitzt wie in Preußen. Aber Autonomie und Kontrolle bzw. Selbstwirksamkeit, das haben wir in Schulen halt relativ wenig. Und wenn man da hingehen könnte, also so, ne, in der perfekten, so, dann, also so ein Lernort. Und dann kann ich jetzt weiterspinnen, ne? Also was weiß ich, was Ranga Yogeshwar gesagt hat, stimmt halt auch. Wir bräuchten eigentlich nicht die 55 Milliarden, die wir Investitionsstau haben, sondern wir bräuchten das Dreifache. Ranga Yogeshwar hat damals gesagt, Schulen müssten die schönsten Orte des ganzen Ortes sein. Du musst da reinkommen und denken, so wie in diesem Apple-Zentrum. Du musst da reingehen und denken, boah, ey, hier will ich arbeiten. Aber das, ja, aber ne, du hast es selbst gesagt. Also ganz viel Freiheit, ganz viel
Ja.
Autonomie und Freude
Ja.
an, ja.
Zwei Fragen habe ich noch. Die eine wäre, da würde ich jetzt mal Ferdi Stibner aufnehmen, der die Frage vor, ich glaube, einer Woche oder so gestellt hat. Befinden wir uns in einer Bildungskrise?
Naja, auf die habe ich ja geantwortet, ne? Und ich habe ja gesagt, dass ich die Frage nicht trivial finde. Ich glaube ehrlich gesagt, da müssten wir Ferdi jetzt fragen. Aber ich glaube, er hat die Frage deshalb gefragt, weil er vielleicht auch implizit kritisiert, dass man sich immer über alle möglichen Sachen aufregen kann. Ich gebe dir mal ein Beispiel und da werde ich mir jetzt keine Freunde machen. Es gibt immer mal wieder Lehrkräfte, die schreiben mich an und die sagen, hey Bob, ich habe hier ein Stellenangebot, das ist viel zu weit weg von wo ich wohne. Und da denke ich, ja, aber das kaufst du dir halt ein als Beamter. Das ist der Tod, den du sterben musst. Finde ich das gut? Nein. Aber in welchem Job auf der Welt kann man denn sagen, ja, aber ich wohne gerade mit meinem Freund zusammen, ich möchte es gerne 15 Kilometer hier in der Umgebung. Es geht nicht. Oder es geht, aber dann musst du was anderes machen. So, also das heißt, also damit will ich nur sagen, und das ist der Hinweis, den ich bei Ferdi daraus entnehme, es gibt keine Perfektion. So, und selbst in sozusagen dieser Schulform oder was ich gerade gesagt habe, wird es Stressphasen geben, Schülerinnen und Schüler, die dann mal, also ne, das wäre ja Quatsch, irgendwie das Land der Glückseligkeit. Und so habe ich das verstanden. Wann ist die, er fragt ja auch, wann wäre denn die Bildungskrise eigentlich beendet? Aber ich finde, das kann man empirisch ganz gut sagen. Und deshalb habe ich in dem Antwortvideo auch die drei BildungsministerInnen heißen ja jetzt, zitiert, die dieses Bildung 2030 rausgebracht haben und die halt ganz klar sagen, okay, also wir haben eine Zielsetzung, Halbierung derjenigen Schülerinnen und Schüler, die es nicht schaffen, die Mindeststandards zu erreichen. Das ist ein ganz klar, auch empirisch evaluierbares Ziel. Nicht jedes Jahr 50.000 Schülerinnen und Schüler, die keinen Abschluss machen. Das ist ein ganz klares Ziel. Und ich habe Aladin Elmar Falani an der Stelle auch zitiert, weil der halt sagt, das Bildungsproblem ist das größte innenpolitische Problem Deutschlands. Ich meine, es ist jetzt 3 Jahre her, da war die AfD auch noch nicht so groß. Ich weiß nicht, ob er es jetzt, aber ich würde sagen, der sagt es auch so. Also, ne, den Investitionsstau haben wir angesprochen. Ich muss ganz klar sagen, es gibt eine Bildungskrise. Aber der Hinweis darauf, was ist denn das eigentlich, Bildungskrise? Und was bedeutet das konkret eigentlich fürs Handeln? Der ist trotzdem total sinnig.
Ja, und also, ja, bitte.
Und ich wollte nur sagen, und gleichzeitig habe ich, wenn wir schon bei Aladin sind, ihm, also Aladin, die Frage gestellt, die er, glaube ich, auch ganz witzig fand, warum funktioniert es eigentlich noch? Ne, und also, wenn man das jetzt miteinander
Das
verbindet,
brennende Haus.
ja, genau. Und wenn man das jetzt miteinander verbindet, könnte man sagen, naja, Krise ist ja nicht nur, wenn gar nichts mehr geht, ne? Sondern Krise kann ja auch schon sein, wenn es halt schlecht geht. Also, ich bin bald in Kiel, muss ich 8 Stunden mit dem Auto fahren. Weil ich habe bei der Bahn geguckt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber in jeder dieser Möglichkeiten steht Umsteigszeit 12 Minuten. Im Leben nicht.
Niemals.
Fährt die Bahn? Ja, die fährt. Aber die ist
Nein.
trotzdem in der Krise.
Ja.
So. Verstehst du? Also,
Ja.
genau.
Schönes Bild, danke dafür. Letzte Frage. Was war dein schönster Moment beim Buchschreiben?
Das kann ich dir, glaube ich, nicht sagen. Ich lerne ja immer wieder auch Autorinnen und Autoren kennen und die sagen, sie finden das Schreiben ganz schrecklich und dann freuen sie sich wahnsinnig, wenn das abgegeben ist. Und bei mir ist das Gegenteil. Also ich finde es ganz schrecklich, das abzugeben, weil dann habe ich es nicht mehr in der Hand. Und das Schreiben,
Kannst du nicht mehr verändern, ne?
ich glaube, vielleicht ist es sogar die Einleitung zu schreiben oder das Vorwort, weil ich das mit so einer Vorfreude mache auf das, was kommt. Und erstmal steht da gar nichts und dann steht da was und gleichzeitig bin ich aber auch noch gar nicht thematisch so gebunden. Obwohl ich ehrlich gesagt, also ich meine, gut, diejenigen, ne, ich habe gerade schon gesagt, es gibt halt Leute, die sagen, das ist alles zu kompliziert und so, die werden bei dem Satz, den ich jetzt sage, sagen, ja, merkt man, ich bin auch so ein chaotischer Schreiber. Also ich hab manche Teile in der Toskana geschrieben, dann war ich im Kapitel 5 und dann habe ich mal Nachwort geschrieben und dann Kapitel 2 und so. Weil das einfach natürlich auch was anderes ist als eine Promotion. So. Aber grundsätzlich mag ich Schreiben sowieso sehr gerne. Ich kann das besser bei Kurzformen sagen, weil wenn ich so eine Kolumne schreibe, also man steckt ja immer nur in seiner eigenen Haut. Und dann finde ich es immer interessant, wenn ich mit einer Freundin gesprochen, die sagt, boah, dann macht sie das und dann dauert das ewig und dies und das und wie machst du das eigentlich? Und bei mir ist das ganz lustig. Also wahrscheinlich nicht wirklich lustig, aber ich kriege ein Thema und dann denke ich nach und dann ruht das so aus. So. Und irgendwann schreibe ich es einfach auf. Brauche ich meistens so, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde. Und dann ist fertig. Also, und dann kommt
Okay.
natürlich ein Lektor so. Und
Ja,
das ist
klar,
super, dass
aber.
es den gibt. Ich meine, ich gucke dann auch nochmal drauf. Aber das heißt, das Schreiben ist bei mir oft sozusagen schon der letzte Schritt. Und dann macht mir das so Spaß. Also, es gibt so Momente, da fühle ich mich, habe ich so eine kindliche Freude, weil ich das richtige Verb finde. Oder so. Weißt du,
Ja.
also einfach so, dass ich so denke, ich schreibe das so und denke so, ah, jetzt müsste, ach, genau. Und dann freue ich mich. Und das habe ich eigentlich dauernd. Deshalb habe ich nicht so den Moment so, der letzte Satz ist geschrieben und jetzt freue ich mich, sondern es ist eigentlich durchgehend, immer wieder.
Aber dann brauchst du im Grunde auch gar nicht so lange, um so ein Buch zu schreiben. Wenn du sagst, so das ruht und dann setzt du dich hin und dann läuft das.
Also man muss schon dazu sagen, dass jetzt so ein großes Buch natürlich länger braucht, aber ich brauche nach Angaben meiner Agentin tatsächlich nicht so lange. Also ich weiß jetzt nicht genau. Also die 10 Dinge, die habe ich, da habe ich, glaube ich, 4 Monate gebraucht oder so.
Okay.
Und bei dem Warum noch lernen? Ja, 6.
Okay,
Aber,
okay.
man muss eine Sache dazu sagen, das, was man dann schreibt, muss ja, das kriegt ja dann auch noch ein Lektor. Und dann kriegt man das wieder zurück und dann guckt man sich das
Ja,
nochmal an und
klar.
so. Ne? Also letzten Endes ist, was mich Schreiben echt gelehrt hat, ist Geduld. Weil, und zwar so eine Geduld, die sich nicht festbeißen darf. Also. Und Zeiträume werden plötzlich komisch anders. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Buch schreiben würde und es im September abgeben würde und ein zweites im August abgeben müsste, wenn das so wäre, dann würde ich denken so, wow, okay, da muss ich, dann wäre es schön, wenn ich jetzt mal langsam anfangen könnte. Weil ich weiß, dass, ne, und dann dauert es ja trotzdem noch und so weiter und so fort. Genau. Aber klar, aber für sozusagen diesen ersten Entwurf bin ich anscheinend nicht ganz langsam, ja.
Ja, umso krasser ist mir gerade nochmal der Gedanke gekommen, dass wir, also Klassenarbeit in Deutsch, ne, dass wir einfach sagen, du hast jetzt so und so viele Minuten Zeit und dann gibst du es ab und dann muss es halt perfekt sein. So. Also
Ja, voll krass.
was für ein
Voll krass.
Schwachsinn einfach. Naja.
Ja, absolut.
Ja. Ich danke dir.
Ich danke dir. Ich bin echt mal gespannt. Also ich glaube, das wird, ich kann oder mag nicht immer natürlich alles nachhören, manchmal. Aber hier
Ja.
muss ich mal nachhören. Das war jetzt echt ein, also das war mal, ja, das fand ich irgendwie interessant. Mal ganz andere Sachen. Es wäre mal interessant, ob den ZuhörerInnen auch so geht, aber ne, weil manchmal kriege ich ja ganz viele Fragen immer wieder gestellt und
Genau,
immer
ja.
wieder. Und dann sage ich das natürlich nicht, ich sage natürlich nicht, boah, Alter.
Habe ich keinen Bock mehr drauf.
Will ich nicht, sondern, aber genau, aber das waren echt, fand ich selber total interessant. Vielen Dank dafür.
Das freut mich total, weil das war auch so ein bisschen mein Ziel. Ich habe da auch gar kein, also ich habe ja auch dann ne, von dir und auch von vielen anderen, wenn ich da auch schulisch mich damit beschäftige, dann höre ich Podcast über Podcast und dann denke ich so, boah, ja, aber das habe ich ja jetzt letztens halt schon gehört, so. Und das finde ich dann immer so schade, weil, also natürlich Wiederholung ganz toll, aber es ist halt auch irgendwie schön und ich finde es ja auch, also ich finde es einfach auch total schön, einfach nochmal ein bisschen anders hinter die, hinter die Fassade würde ich nicht sagen, sondern ich will halt auch diese Dinge einfach dann auch wissen. Also
Ja, voll.
vielleicht auch nicht dann halt nicht journalistisch irgendwie strukturiert, sondern ich habe so, ich möchte das jetzt einfach wissen.
Aber, ich meine, wenn ich das sagen darf, das ist ja ein Qualitätsmerkmal von, also für mich persönlich ist das ein Qualitätsmerkmal von Blogs, Quatsch, von Podcasts. Weil ich das mitkriege, habe ich das Gefühl. Ich kann mir keine 10 Minuten von einem Podcast geben, wo ich das Gefühl habe, da will jemand das eigentlich gar nicht wissen oder
Ja.
der will das nur so abarbeiten. Das kann ich mir nicht anhören. Aber so dieses Interesse, das finde ich, überträgt sich dann auch immer. Und deshalb, super.
Danke dir.
Danke dir.
Ich freue mich auf alles, was kommt, auf die zwei, drei Bücher in diesem nächsten. Vielleicht, man weiß es ja
Es
nicht.
gibt, es, man, man weiß es nicht, aber ja,
Weiß es nicht.
es gibt Dinge, über die ich so gerne auch sprechen würde und nicht kann. Und
Ja.
dann hab ich Geduld und dann sage ich es irgendwann und dann gucken die Leute komisch, weil keiner hat natürlich auf das gewartet, auf das man selber so lange
Ja, klar.
hinfiebert. Aber mal schauen.
Ja, und danke für deine Arbeit, ne? Das ist, also ich meine, du bist ja wirklich Vorreiter und wir sind alle das System, ja, aber manche sind dann etwas lauter und repräsentieren uns dann ja in vielen Bereichen einfach. Und das ist super, super cool, dass du das machst.
Vielen Dank. Bis bald.
Bis bald.